Josine hat euch schon ganz gut eingeführt. He? Die Schweizer sind diskret. Hast du schon gemerkt, ja? Es geht heute ein bisschen ums Geld. Aber bevor wir zum Geld kommen, möchte ich euch noch ein bisschen mitnehmen in unsere Arbeit, dass ihr, wo ihr auch zu unseren Unterstützern zählt als Gemeinde, ein bisschen wissen, wo wir dran sind. Und machen wir gerade die erste. Ah, das ist schon da. Wir haben wieder einen neuen Rundbrief, der aus unserer Arbeit kommt. Und zwar heisst er Jesus Christus, deine Brücke zu Gott. Und das ist ganz interessant, wenn ich zu dem Thema gekommen bin. Wir sind nämlich auf dem Weg nach Spanien gewesen. Wir haben dort verschiedene Einsätze gehabt in deutschen Gemeinden, an der Costa Blanca. Und wir haben das erste Mal dieses Jahr gemacht, dass wir in Avignon zwischenrasch gemacht haben. Avignon, ja, ich komme jetzt schon noch zum Hochdeutsch, keine Angst. Also wir haben in Avignon haben wir angehalten, oder? Oder wir haben angehalten und das war cool, oder? Nein, also wir sind bis Avignon gefahren und dort haben wir, weil unsere Tochter jetzt plötzlich einen französischen Freund hat, mussten wir dort anhalten. Das ist so. Und das gab mir die Möglichkeit, auch diese Stadt anzuschauen und jeder von uns kennt Avignon. Mindestens aus dem Lied. Sur le pont Avignon. Und dann hört es bei den meisten schon auf. Und diese Brücke, die hat mich nicht losgelassen. Wir waren an dieser Brücke. Wir haben diese schöne Stadt angeguckt, die untere Stadt, die obere Stadt. Und da war eine Brücke. Doch diese Brücke, die ist faszinierend, weil die hört plötzlich auf. Das ist nur noch eine Ruine. Und auf der Weiterfahrt nach Spanien, aus Frankreich, habe ich so viel Gedanken gehabt über Gott, über die Brücke und alles Mögliche. Und das hat mich dazu veranlasst, den schnellstgeschriebenen Rundbrief zu schreiben. Der ist mir nur so aus der Hand geflossen. Und ich war nach 5 Stunden schon fertig. Das passiert mir sonst nie. Und ich möchte euch einladen, einfach draußen auf dem Rundtisch einen mitzunehmen, die ihn noch nicht haben, und diese Geschichte zu lesen. Und unten hat es auch eine E-Mail-Adresse von mir. Wenn ihr interessiert seid an den Rundbriefen, die im Jahr so erscheinen, dann dürft ihr gerne mir eine E-Mail schreiben, dann nehme ich euch in den Verteiler auf. So, wir sind ja im evangelistischen Einsatz in der Schweiz, in Deutschland, aber auch in Spanien, der Costa Blanca. Und überall habe ich natürlich meine Frau dabei. Das ist so. Das gehört sich. Und meine Frau, die hat einen eigenen Dienst. Sie geht eigentlich regelmäßig auf die Straße und erzählt von Jesus Christus. So auch in Spanien. In Spanien sind auch Leute zum Glauben gekommen auf der Straße und auch in der Nachbarschaft. Und so war sie auch, seit wir wieder hier zurück in der Schweiz sind, auch auf der Straße. Und sie bringt euch eine Geschichte mit, wie ein Mensch zum Glauben gekommen ist. Du sagst, wenn das Bild wird schauen.
Erstmal, wir freuen uns sehr, mal wieder da in Rümlang zu sein. Es ist für uns die nächste Gemeinde eigentlich, gell? Wenn wir so unterwegs sind. Also vom Weg her sehr gut. In Matthäus 6, Vers 33 steht ein ganz bekannter Vers. Manche kennen den schon auswendig. Trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Alles andere fällt euch damit zu. Wenn ihr das gehört. Da dazu eine Geschichte vom Frittig. Wir sind ja immer zu zweit unterwegs, wenn wir so einen Einsatz machen, was sehr gut ist. Und wir laufen die Bahnhofstraße rauf. Wir haben schon etliche Leute angesprochen. Und plötzlich sehe ich so eine ältere Frau. Sie schaut mich an und ich sage Grüezi. Sie sagt Grüezi und läuft einfach weiter über die Straße. Das kann auch passieren. Die Leute freuen sich, wenn man ihnen Grüezi sagt. Wir laufen weiter, drehen oben zurück und laufen wieder ab, Bahnhofstraße. Dann sehe ich die Frau wieder. Ich habe sie euch da mitgebracht. Sie hat in dem Moment ihre 2 schwere Einkaufstaschen abgestellt und ist gestanden. Und dann laufe ich nochmal auf sie zu, nochmal mit Mut, und habe gesagt, ich habe Ihnen eigentlich nur sagen, Gott liebt Sie. Und was dann passiert, das weiß man eigentlich nie, aber sie hat riesen Freude. Sie ist richtig vom Herz her offen und sagt, was sie mir sagen, Jesus liebt mich. Und ich habe gesagt, ja, und er hat einen wunderbaren Plan für ihr Leben. Und wenn sie jetzt heute sterben würdet, dann hat sie gesagt, das weiß niemand. Wenn man stirbt, weiß man nicht, was passiert. Und wir haben ja da so einen ganz kleinen Zettel, wenn das interessiert, ich habe noch ein paar dabei. Ich lese ihr die Bibelstelle vor, bete für sie und drehe um und sage, wenn sie das Geschenk heute wollen annehmen, das Gott für sie hat, gibt es da ein Gebet, wo sie mir von Herzen können nachsprechen. Und das hat sie unbedingt wollen. Sie entscheidet sich für Jesus, ich sage Amen und dann sagt sie, wissen Sie was, ich bin auch schon in Israel gewesen. Und ich habe das Grab gesehen von Jesus und auch dort, wo er geboren ist. Und dann habe ich zu ihr gesagt, heute wohnt jetzt Jesus in ihnen, weil sie haben ihn eingeladen. Er ist näher als dort, wo sie geschaut haben in Israel. Er ist in ihnen und dann passiert etwas, was nicht oft passiert. Ich habe miterlebt, wie Gottes Geist ihr Leben schon verändert hat. Sie fragt, wollen Sie ein paar Trauben? Und ich habe gedacht, ja, sie holt jetzt aus ihrer Tasche für jeden von uns so ein paar Trauben und gibt sie uns in die Hand. Nein, alle Trauben, die sie postet hat, gibt sie mir und druckt sie mir in die Hand. Und das sind die besten Trauben, so die allerbesten, die ich nicht kaufe, weil sie teurer sind. Und ich sage, danke vielmal. Also wissen Sie, Trauben ist eigentlich das Liebste, was ich habe, an Obst. Und zum Zwiri esse ich momentan Trauben. Und sie hat gesagt, ja, nehmen Sie alle mit. Und ich habe sie eingepackt. Und dann habe ich plötzlich überlegt, was für ein Riesengeschenk hat Gott mir gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe zwar meine Zeit gegeben und bin auf die Straße, habe sie angesprochen. Sie hat ihr Leben für Jesus, also sie hat ihr Leben Jesus gegeben, aber Gott hat mir Trauben geschenkt, wo ich so gern habe, nicht mal müssen welche posten. Also, wenn ihr innerlich einen Wunsch habt an Gott, kommt mal mit am Freitag. Er wird euch überraschen.
Ja, vielleicht gibt es nicht immer Trauben, aber als Christ zu erleben, dass sich ein Mensch, der ganz weit von Gott weg ist, in einem Augenblick für Jesus Christus, und man sieht es förmlich, wie der Geist Gottes einen Menschen erfüllt und zu seinem Kind macht, das ist das Gewaltigste. Und es darf eigentlich nicht sein, dass wir als Christen es noch nicht erlebt haben, wie ein Mensch zum Glauben kommt. Ja, meine herzliche Einladung nochmal, sich bei Annette zu melden. Die E-Mail-Adresse steht hinten auf dem Rundbrief. Wir freuen uns. Ja, ja, wieder das diskrete Schmunzeln der Schweizer. Und ich habe jetzt ja auf die harte Sprache umgestellt, auf die deutsche Sprache. Und ich hoffe, ihr versteht mich dann auch gut, wenn ihr Schweizerdeutsch könnt. Also, Jesus Christus lebt, Jesus rettet und Jesus siegt. Okay. Jesus lebt, Jesus rettet, Jesus siegt. Amen. So ist es gut. Mal, wir werden aufstehen und nochmal miteinander beten. Herr Jesus Christus, dein Geist ist hier. Du bist hier durch deinen Geist. Der Vater ist da durch deinen Geist. Und wir beten dich an und wir bitten dich, dass du an uns wirkst. Dass dein Wort in unseren Herzen starke Wurzeln schlägt. Und dass dein Geist in unserem Leben gute Früchte trägt. Ja, Herr Jesus Christus, dass du alles in uns wirkst und dass du uns mit deiner Kraft zu deinem Ziel bewegst. Herr, du kannst dieses Wunder tun und du tust es in Jesus Christus. Und alle, die das glauben, sagen Amen. Amen. Wir dürfen wieder Platz nehmen. Das Thema heute, wie gehe ich mit meinem Geld um? Oh, wir haben es schon gehört, das ist eine gefährliche Sache. Übers Geld reden und dennoch die Gemeinde. Schweizer haben ja eigentlich kein Geld. Und sie tun so, als ob sie keins haben. Aber Geld ist ja wirklich ein Thema, das uns ans Innerste geht. Die einen haben viel zu viel. Und die anderen haben wenig, viel zu wenig. Geld gibt uns Freiheit. Wir können uns etwas leisten und können unser Leben gestalten. Geld hilft uns, unsere Familie zu ernähren und den Kindern ein Glas zu kaufen, ein Eis zu kaufen, ein Glas. Um an Geld zu kommen, tun Leute sehr viel. Sie arbeiten, sie lügen, sie stehlen, sie räubern und Menschen bringen Menschen um, wegen Geld. Mit Geld können wir großzügig sein, aber Geld führt auch in Ehen, kann in Ehen zu den größten Knatsch führen, den es gibt. Und es gibt Ehen, die an der Geldfrage zerbrechen. Es gibt Menschen, die auf Kinder verzichten, um mehr Geld zu haben. Für mich unvorstellbar. Ich habe selber 5, oder? Mir ist das mit dem Geld erst nachher in den Sinn gekommen. Das muss ich jetzt nicht in Deutsch sagen, oder? Geld hilft, oder Geld löst in uns aus, dass wir Wünsche haben. Aber es ist ganz wichtig zu unterscheiden, was ist die Grundversorgung für unsere Familie, für mich, und was sind Wünsche. Gott möchte, dass wir uns Wünsche erfüllen, aber wir müssen uns nicht jeden Wunsch erfüllen können, den wir uns im Kopf ausmalen. Jesus hat mehr über Geld gesprochen als über Himmel und Hölle. Mehr als die Hälfte seiner Gleichnisse drehen sich ums Geld. Ich denke, darum ist es gar nicht schlecht, wenn wir übers Geld sprechen. Und warum, Matthias, redest du als Evangelist übers Geld? Kann ich euch sagen, weil das Geld neben der Ehefrage in der Seelsorge eines der meisten ist, das mir begegnet. Und da ist es egal, ob jemand 70 ist oder ob jemand 15 ist. Geld ist irgendeine Sache, die wird in der Gemeinde nicht gelehrt. Und darum habe ich mir vorgenommen, auch über dieses Thema mal zu sprechen. Jetzt, wenn wir schon beim Persönlichen sind, was kann der denn vorne denn überhaupt sagen über das Geld? Das ist ja wichtig, oder? Wenn das eine arme Kirchenmaus ist, dann ist es ja vielleicht schwierig, ihm zu vertrauen. Nun gut, es ist tatsächlich so. Seit 1997 arbeite ich in keiner 100% Festanstellung mehr. Ich mache eigentlich nur Jobs auf Abruf, wenn mich eine Metallbaufirma anruft oder das Rieswerk Hündwanger oder irgendjemand, dann habe ich Arbeit und dann habe ich Lohn. Und Gott sorgt für uns, dass ich Jobs habe und Arbeit. Und Gott hat uns auch Freunde gegeben, die uns unterstützen, dass wir unsere Arbeit tun können, weil unser höchstes Ziel ist, als Gott mich für diesen Dienst berufen ist, dass ich frei bin, für Menschen über Gottes Wort zu sprechen und sie in der Kraft Gottes zu rufen, dass sie sich bekehren. Denn der Schweiz geht es gut, aber wenn wir einen geistlichen Blick uns getrauen zu tun und unser Land anschauen, wie viele Menschen sind denn gerettet in unserem Land? Wie viele Menschen werden wir auf den Stufen zum Thron Gottes wiedersehen? Vielleicht nicht mal alle, die hier drin sitzen. Darum ist es wichtig und darum brennt mir das auf dem Herzen, dass ich, wo ich auch bin, auch die letzten Wochen von einer Gemeinde zur anderen, heute hier, mein Wunsch ist es, mein Brennen ist es, Jesus Christus ist gekommen, ein Feuer anzuzünden und er wünscht sich, dass dieses Feuer brennt. Kann ich mal ein Amen hier hören? Ich bin kein Pfingstler und doch bin ich Pfingstler. Ich bin kein Charismatiker und doch lebe ich aus Gottes Gabe. Ich bin ein Konservativer, weil ich das Fundament habe. Aber ich bin, wer ich bin und ich liebe es, lebendig zu sein. Versteht ihr das? Amen. Amen. Amen, so ist es. Wichtig noch zu mir persönlich, ich habe noch nie in meinem Leben Schulden gemacht. Noch nie. Ich habe noch nie Schulden gemacht und ich habe heute keine Schulden. Wir haben zwar nicht viel, aber wir haben noch nie Schulden gemacht. Weil Schulden sind eine Bindung, die mit dir schlafen gehen und mit dir aufwachen. Einer, der Schulden hat, wacht auf und denkt an Schulden. Er geht schlafen mit dem Gedanken, ich habe Schulden. Wenn mir einer, der viel Schulden hat und mir schenkt ihm 1.000 Stutz, meint ihr, er denkt daran, sich jetzt etwas zu leisten? Die Schulden klopfen an, das Geld ist für die Schulde. Das dreht. Schulden sind gefährlich, weil sie uns die Freiheit, die uns Gott geschenkt hat, rauben können. Verstanden? Ich werde euch heute keinen Finanzplan auflegen, der euch in 3 Jahren reich macht. Hättet ihr gern. Nein, das kann ich nicht. Aber ich will euch zeigen, wie wir mit Geld umgehen können, dass Gott uns segnet. Oder seinen Segen, und da meine ich den vollumfänglichen Segen, zurückhält. Gott ist ein guter Vater und er gibt uns Versorgung. In der Schweiz hier, jeder von uns hat Versorgung, aber er möchte wissen, wie wir mit dem umgehen, mit dem, vielleicht auch mit dem Wenigen. Wie gehen wir damit um? Und er wird darauf achten, ob wir großzügig oder geizig, vertrauensvoll oder verantwortungslos damit umgehen. Ah, das ist schon gewesen. Ja. Könnt ihr die Überschrift nochmal lesen? Aufschreiben, genau. Gehen wir zum ersten Thema. Geld stinkt wohl, aber ist nicht böse. Das ist wie mit dem Käse. Käse ist etwas sehr, sehr Gutes. Aber es gibt Käse, der stinkt doch schon ziemlich arg. Und meistens ist der teure Käse der, der am meisten stinkt. Geld stinkt wohl, ist aber nicht böse. Und vielleicht ist es auch der Grund, dass wir das Geld hier hinten tragen. Am Ablassort. Darum ist es auch so, dass wir das Geld nicht unter der Nase tragen oder als Halskette, weil das stinkt. Aber es ist nicht böse. Schauen wir das mal an. Zunächst ein Beispiel oder eine Geschichte, die ich selbst erlebt habe. Ich kenne einen Mann, schon sehr viele Jahre, er ist Christ. Und sein Lebensmotto heißt, reich werden, ich kann einfach sagen, um jeden Preis. Oder sein Inneres war, ich will reich werden. Und er hat mir dann immer so gesagt, ja, weißt, ich will das machen, dass ich nachher christliche Werke unterstützen kann. Ich glaube ihm das schon lange nicht mehr. Ich habe ihn erlebt, wie er die Konten seiner Kinder geplündert hat, wie er seinen Freunden und Verwandten Anlagen verkauft hat mit 25% Marge für ihn. Und alles ist Bach abgegangen. Alles ist Bach abgegangen. Und dann war es so, plötzlich saß er wieder mal bei mir in der Küche und er war eigentlich ganz glücklich aufgeregt und gesagt, ich müsse für ihn beten. Er hätte jetzt ein Geschäft gefunden. 100%ig sicher. Ich solle für ihn beten. Ich müsse ja nicht wissen, um was es geht. Ich sage, ja, schon, bin ich ja nicht blöd auf den Kopf gehen, oder? Dann habe ich gesagt, komm, Tacheles, sag mir, um was geht es? Er sagt, ja, es geht um einen Geldtransport. Ich sage, ja, Geldtransport. Ja, von wo nach wo? Er sagt, aus der EU in die Schweiz. Haha, Schwarzgeld. Schwarzgeld. Und ich habe dann mit den Worten, die man in der Bibel nicht findet, ihm sehr deutlich gesagt, so geht's nicht. So geht's nicht. Du bist Christ, halt dich an das, was Gottes Wort sagt. Er zerbrach förmlich vor mir. Es war ein Tragikum, aber er tat Buße und bat mich, dass ich dafür bitte, dass er stark ist jetzt, das loszulassen und dass er seinen neuen Weg erkennt. Amen. Und er ging. Nach 2 Wochen saß er wieder bei mir in der Küche am Tisch. Und ich merkte sofort, hier stimmt was nicht. Kennt ihr diese Situation? Es gibt so, zwischen Mann und Frau auch, es gibt die Momente, wo man weiß, es stimmt etwas nicht. Der Mann hat zwar nichts falsch gemacht, aber... ich kann jetzt Geschichten erzählen, aber das lasse ich weg. Ich saß an dem Tisch und dann dieses Gefühl, und ich sage, was hast du gemacht? Ich sage, ich bin schwach geworden. Ich sage, was bist du schwach geworden? Ich habe den Geldtransport gemacht. Und dann erzählt er mir eine Geschichte. Er war in Italien, hat von einer großen Organisation, die wir alle kennen, Geld genommen, 2 Millionen Euro in einem Koffer. Er hat alles geprüft mit der Geldzählmaschine, alles echt, zack. Hat den Koffer genommen, hat unterschrieben und dann waren sie noch einen trinken. Und dann fing er an zu schwitzen, es ging Richtung Schweiz. Er hat gebetet, Herr, bewahre mich. Der Herr hat ihn bewahrt, er ist über die Grenze gekommen, kam in Zürich ein, machte den Koffer auf und es waren nur noch Papierbündel drin. Diese große Organisation, die man aus Italien kennt, ich mache keine Werbung, hat ihm das Geld zwar gegeben, aber in ihrer Schleu das Geld wieder entwendet und ihm einen Koffer mit Papierschnipsel hingestellt. Dieser Mann hat für 2 Millionen Euro gezeichnet, unterschrieben. Und sitzt vor mir und das Geld hat ihn total im Griff. Er musste seine Wohnung mit Sicht auf den Zürichsee verkaufen. Er hat seine Berufszulassung verloren. Seine Kreditkarten sind gesperrt. Er wohnt jetzt mit seiner Frau in einer Mietwohnung und sie geht arbeiten. Was eigentlich richtig wäre. Aber eine Sinnesänderung bei ihm habe ich bis heute nicht festgestellt. Der Geist des Geldes hat ihn total im Griff. Paulus schreibt den Timotheusbrief: Denn die um jeden Preis reich werden wollen, fallen in Versuchung und Verstrickung und in viel törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verdammnis. Wenn man so mit Geld umgeht wie dieser Mann, ich möchte nicht an seiner Stelle einschlafen wollen. Ich Hornochs, ich Idiot, oh wenn ich doch. Diese Selbstverfluchungen fangen an, wenn das Geld einen im Griff hat. Er schreibt dann noch weiter: Die Geldgier ist die Wurzel allen Übels, danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Ich sage das euch nicht, weil ich euch eine gute Story erzählen wollte, sondern ich sage das euch, weil das ein Christ war. Es spielt doch gar keine Rolle, ob du Christ bist oder nicht Christ bist, wenn du dein ganzes Leben aufs Geld ausrichtest. Hier steht, er hat sich viel Schmerzen gemacht. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen, ich habe das gespürt. Vielleicht gibt es jetzt jemanden, der sagt, ich habe es ja gewusst. Geld ist nicht gut. Aber halt, das steht hier nicht. Steht hier nicht, Geld ist schlecht. Sondern hier steht, die Gier nach Geld ist schlecht. Die Gier. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil Geld ist neutral. Es kommt darauf an, was du damit machst. Geld kann ein Segen sein, aber es kann auch das Schlimmste sein, was du im Besitz hast. Es ist wie bei einem Messer. Es ist ein Unterschied, ob du mit dem Messer deinen Kindern ein Nutella-Brot schmierst oder es jemand in den Rücken haust. Ist das klar? Wir sind diskret, nicht? Und ich merke das schon. Wenn Geld uns eingenommen hat, dann entwickelt Geld eine göttliche Kraft. Alles, was vorher Gott für uns war, Gebet, Herr, erhöre uns, schenk uns unser täglich Brot, versorge mich, gib mir eine Arbeitsstelle, hilf mir, dass ich da durchkomme, ich bin in Not. Alles das verspricht das Geld zu erfüllen. Menschen, die das Geld zu ihrem Gott machen, die erwarten Segnungen vom Geld. Die sagen, ich habe das geschafft, ich leiste mir das. Sie nehmen es nicht mehr aus Gottes Hand, sondern sie sind die, die ihr Leben durch das Geld bestimmen. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, wenn das Geld unser Gott ist, dann ist unser Christsein par excellence schon ganz schwer angeschlagen. Weil diese Ausrichtung auf einen neuen Gott löscht eigentlich die andere Ausrichtung aus. Es kann nur einen geben. Highlander, habt ihr gehört? Es kann nur einen geben. Und es sind etliche vom Glauben abgeirrt. Und wir haben in der christlichen Gemeinde in der Schweiz schon einige Geschäftsleute verloren. Wir haben auch Leute verloren, die umgekehrt mit Geld nicht umgehen konnten, aber die auch das Geld zu ihrem Maßstab gemacht haben. Und sie sind immer tiefer in Nöte und Schmerzen hineingelaufen, weil sie nicht erkannt haben, dass das nicht die Lösung ist. Die sichtbare Welt kann euch alles verkaufen. Wenn ihr die unsichtbare Welt, die Kraft Gottes verlasst, dann werdet ihr früher oder später euch an den Kopf fassen, wenn ihr vor Gott im Himmel steht und sagt, oh, was habe ich gemacht? Amen. Oh, traurig. Da habe ich noch etwas, ja, genau. Aber du, Gott, Mensch, Du Christ, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, Sanftmut und Freundlichkeit. Gehört zu denen, die gerne geben. Gehört zu denen, die gerne freundlich sind. Gehört zu denen, die Gottes Geist anspricht, dass sie etwas tun mit der Kohle, die sie haben. Fliehe, wenn du merkst, dass es packt dich. Und wenn du merkst, dein Ehepartner, der wird gepackt vom Geldgedanken. Sei einfach fröhlich mit ihm und zeig ihm Gottes Größe. Dass er umkehrt von diesem Weg, weil der Weg, der führt ins Verderben. Nochmals, Geld ist nicht schlecht, unmoralisch, aber es zeigt unseren Charakter. Es zeigt, ob wir aus Gottes Großzügigkeit weitergeben oder ob wir es für uns bewahren. Das ist ganz interessant, Wasser, das man nicht weitergibt wie eine Röhre und zurückhält, das wird vom Fluss zum See zum Teich, vom Teich zum Tümpel und vom Tümpel zur Dreckmolache und es stinkt und es stinkt und es stinkt. Wir sind als Christen geboren, um ein Segen zu sein, die Großzügigkeit Gottes fließen zu lassen. Dann noch vielleicht noch zwei Verse. Denn wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Das geht nicht. Dann habe ich heute Morgen, ist mir noch ein Bibelvers in den Sinn gekommen, der passt auch ganz gut, der steht in Matthäus 16, Vers 26. Was hilft es, wenn du die Welt gewinnst und Schaden nimmst an deiner Seele? Was hilft es, wenn du die Welt gewinnst und Schaden nimmst an deiner Seele? Schaut mal in die Zeitung, schaut ins Internet, all die Großen, die alles haben. Was hilft es, wenn sie die Welt gewinnen und Schaden an ihrer Seele nehmen? Wie viele Leute sterben so unter dem Jahr von diesen Reichen, nehmen sich das Leben, saufen sich zu Tode, landen in der Entzugsklinik und, weil Material kann die Seele nicht ernähren. Wir brauchen Gottes Wort. Gottes Wort ist das Brot, das uns nährt. Gehen wir zum nächsten Punkt. Hast du das Geld oder hat dich das Geld? Und jetzt haben wir natürlich eine super Moderation gehabt da vorne im Worship. Und die hat mir eine Geschichte erzählt. Okay, ich erzähle sie. Ein junger, gebildeter Mann, akkurat angezogen, kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Das ist das Wichtigste. Vergessen das, das ist krass Merli. Das ist das Wichtigste, dass wir in die Ewigkeit kommen. Dafür ist Jesus Christus aus dem Tod auferstanden, damit wir einen Weg haben, auf dem wir gehen können, dass wir in die Ewigkeit gelangen. Das ist es. Wir rumich in der Himmel. Und Jesus hat diesen Mann gemustert und hat erkannt, wer er ist und hat gesagt, du weißt, was im Gesetz steht. Du sollst nicht töten, du sollst deinem Vater und Mutter ehren, du sollst, ja was auch noch alles, nicht falsch Zeugnis reden, genau, und auch noch nicht Ehe brechen, zählt auch noch dazu. Und dann sagt dieser junge Mann, das habe ich alles gehalten. Was jetzt? Und als Jesus ihn hörte, sprach er zu ihm, dir fehlt noch eines. Verkaufe alles und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Komm und folge mir nach. Diese Geschichte hat die Kirche an vielen Orten verleitet, Falsches zu lehren. Die Kirche hat gelehrt, Wohlstand, Gott gerade noch, Reichtum ist echt schlecht und Armut ist super. Armut, darum verarmt die Kirche ja langsam, oder? Also das ist eine ganz, ganz falsche Lehre. Sie haben gesagt, ihr könnt einen Schatz im Himmel haben, wenn ihr alles, was ihr habt, verschenkt. Jesus hat tatsächlich gesagt, verkaufe alles, was du hast und gib's dem Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Aber das explizit, ausgerechnet, ganz gezielt diesem jungen Mann. Weil Jesus, man merkt, dass Jesus genau diesen Mann meint, weil er sieht, dass das Problem dieses Mannes ist. Das war offensichtlich. Warum? Weil dieses Geld ihn gehindert hat, Jesus nachzufolgen. Jesus verbindet diesen Ausruf mit dem Folge mir nach. Was Jesus hier veranstaltet hat, war eine Glaubensprüfung. Bist du bereit, auf das zu verzichten und mir nachzufolgen? Also es ging einzig und allein jetzt bei diesem Mann darum, das heißt nicht, dass das für alle gilt. Ich kenne Leute, die können mit Geld nicht umgehen, die geben immer alles. Da muss ein Missionaro, und die sind am Mitglied vom Monitor pleite. Und das ist auch, über das kann ich heute nicht reden, die Gewissenssteuerung. Mann, es gibt Leute, die haben so ein empfindliches Gewissen, wenn man da hustet, sagt sie, oh, Hanni, bist falsch gemacht. Oder wenn dann jemand kommt und übers Geld sagt, oh, wenn ihr nicht kommt in die Mission, dann gebt wenigstens euer Geld. Boah, dann geben die alles. Ihr Gewissen, ihr deformiertes Gewissen und ihr schwaches Gewissen, da bringt sie dazu, dass sie immer alles geben. Das ist falsch. Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis, nicht unser Gewissen. Also das ist ein Unterschied. Aber es platzt jetzt, also muss ich mal klar. Als er das aber hörte, der Reiche, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Und Jesus sah ihn an und sprach, wie schwer kommt ein Reicher ins Reich Gottes? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelohr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Ich weiß, ihr seid gebildet, aber es kommt immer wieder vor, dass Leute nicht wissen, was Jesus meint. Es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr kommt. Liebe Leute, es geht nicht um ein Nadelöhr von einer Nadel. Stellt euch das mal vor, das Kamel durchs Nadelöhr ziehe. Das wäre Tierschanderei. Das Nadelöhr, das ist ein ganz kleines Tor in der Stadt Israel, also Jerusalem. Und wenn ein Kaufmann in diese Stadt wollte, dann ging er ganz bestimmt nicht zu diesem Tor, das Nadelöhr heißt. Stellt euch das mal vor, er kommt mit dem Kamel, vollgepackt, steht vor dem Tor, was bleibt ihm übrig? Er drückt das Kamel runter, geht auf die andere Seite und zieht seine Füße durch dieses Tor. Oder von hinten, er bückt das Kamel runter und schiebt es auf den Knien durch das Tor. Das kleinste Tor. Aber vielleicht heißt das mit den Knien, ich möchte darauf aufmerksam machen, dass reiche Leute sehr viel Zeit auf den Knien verbringen sollten. Damit das Geld sie nicht packt. Weil ihr gerne Bilder habt, habe ich euch noch Bilder mitgenommen. Das Kamel und das Nadelöhr, dieses kleine, das ganz kleine Tor dort hinten. Der Kaufmann kommt mit seinem Kamel. Er sieht, da komme ich nicht durch. Aber das Kamel sieht, es kommt nicht durch. Vorwärts geht es nicht. Rückwärts geht es nicht. Aha. Sich trennen von all dem. Bereit zu sein, auf alles zu verzichten. Um die Tür zum Leben zu durchdringen. Und dann, ach, mit Ach und Krach. Und Leute, der Weg ist so schmal, das Tor ist so klein. Wir kommen durch, aber es ist das Tor, das Jesus Christus ist. Er ist die Tür. Und dann kommen wir durch und dann erleben wir, dass Gott uns auch wieder segnet. Aber um zu Gott zu kommen, brauchen wir keine Reichtümer. Können wir uns nicht sagen, oh, ich bin in der Schule. Hä? Ich bin auf der Kanzel gewesen. Das ist kein Grund. Nackt, wie wir geboren sind, kommen wir zu Jesus. Da ist alles klar. Und Jesus nimmt uns an, so wie wir sind. Nicht, weil wir heißen, weil wir aus dieser Familie kommen, weil, sondern weil er uns gnädig ist. Jetzt kommen wir zum Schluss. Das machen wir noch. Gehen wir noch zurück. Vielleicht sagst du jetzt, das ist gar nicht mein Problem, ich bin nicht reich. Aber schauend links, der ist reich. Das ist nicht mein Problem. Und ich werde auch nie reich. Erstens, begrenze dein Leben nicht durch so doofe Aussprüche. Vielleicht möchte Gott dich segnen, aber wenn du immer sagst, oh, ich bin nicht reich, wollte nicht reich werden. Vielleicht will ja Gott durch dich, durch Gaben dir, weil er dich sieht, wie du mit deiner Haushalterschaft umgehst, die Gemeinde segnen. Also begrenze dich nicht durch so eine Aussage. Und zweitens, in Indien ist das Durchschnittseinkommen, das Medianeinkommen von einem Programmierer, der drei Jahre im Beruf ist und 12 und mehr Stunden an 6 Tagen in der Woche arbeitet, bei 400.000 Rubien das Einkommen. 400.000 Rubien. Ich habe mir das ausgerechnet. Das sind 5.500 Euro, 6.150 Schweizer Franken. Brutto. Pro Jahr. Pro Jahr. Ein Programmierer mit 3 Jahren Berufserfahrung, mit viel Arbeit, nur einen Tag frei in der Woche, bekommt 513 Schweizer Franken im Monat. Das normale Durchschnittseinkommen in Indien liegt bei ca. 100 Franken plus minus 40 Franken. Also wir sind alle reich. Reich. Und wir könnten Gott nur dankbar sein für das, dass wir hier sein dürfen, dass wir hier geboren sind und dass wir die Gnade haben, mit diesem Geld umzugehen. Gottes Großzügigkeit. Das ist wichtig, wenn wir mit Finanzen umgehen, ist es wichtig, dass das nicht ist, um uns selbst einen Namen zu schaffen, sondern dass wir Gott einen Namen schaffen. Alles steht unter der Prämisse und der Herausforderung von Lukas 6, 38. Dort heißt es, gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch messen. Großzügigkeit. Großzügigkeit gegenüber Gott. Gebt Gott den Teil, der ihm gehört, dann sagt die Bibel, wird Gott die Fenster des Himmels öffnen und so viel Segen herabbringen, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Malachi 3,10. Oder noch eine Stelle aus 5. Mose 8, dort heißt es, hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu schaffen. Auf das erhielt er seinen Bund. Gott hat Versorgung versprochen. Und wir sollen Gott auch den Teil, der ihm zusteht, zurückgeben. Es geht um die Zati. Seid nicht zu stolz, wenn ihr den Zehnten gebt. Seid nicht so stolz. Ein Geber, bei dem ist 10% gerade mal die erste Lehrlektion. Geber geben mehr als 10%. Hört auf, euren Zehnten auszurechnen auf den letzten Rappen hinter dem Komma, sondern gebt großzügig. Denn der Zehnte, der gehört Gott dir eigentlich. Wir nehmen Gott das weg, was er von uns beansprucht. Es gehört ihm. Wir wollen keine Diebe sein, sondern wir wollen Gott das zurückgeben, was ihm gehört. Ich weiß, es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen mit dem Zehnten. Und ich möchte da niemanden irgendwie bedrängen. Und du musst keine Angst haben, ich werde dich jetzt nicht überreden, dass du mehr als der Zehnte gibst. Aber der Zehnte ist ein Punkt in unserem Herzen, den Gott beobachtet. Ich gebe meinen Zehnten, egal wie, immer. Und ich musste noch nie Schulden machen. Das ist für uns ein riesiges Geschenk. Wir geben unseren Zehnten. Ich möchte dich nicht überreden, mehr zu geben, weil ich kann das gar nicht. Es ist deine Entscheidung. Ich lasse dich nicht, dass du denkst, ich entscheide das für dich. Die Gemeindeleitung entscheidet. Du entscheidest, wie du mit deinem Geld. Das ist deine Haushalterschaft. Du entscheidest über Leben oder Sterben. Ganz herz gesagt. Okay. Zweitens, Großzügigkeit gegenüber den Glaubensgeschwistern und Mitmenschen. Dort heißt es in Galater 6, lasst uns Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun und jedermann, aber zuerst und allermeist denen, die durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Zuerst denen, die zur Familie Gottes gehören. Zuerst denen Glaubensgenossen. Zuerst denen, die wir hier drin sehen. Du hast im WWF, du kannst der Rega, du kannst dem Roten Kreuz, im Blauen Kreuz, im Weißen Kreuz, du kannst vielen humanitären Organisationen Geld spenden. Das kannst du tun. Aber Paulus fordert uns auf, zuerst den Christen, den Gemeindegliedern, den christlichen Werken die Unterstützung geben, die sie braucht. Es wird kaum jemand, der Gott verleugnet oder nicht an Gott glaubt, irgendeinen Rappen oder 100 oder 1000 Stutz einer, zum Beispiel dem Besi spenden. Das macht man nicht. Für das bist du verantwortlich. Oder auch für eine Kinderwoche, für Jungschar. Das sind deine Glaubensgeschwister. Zuerst den Glaubensgeschwistern. Das heißt nicht, dass wir den anderen nichts geben. Ich möchte eine Geschichte dazu erzählen. Ich komme von einem strengen Arbeitstag, Metallbau, nach Hause. Und meine Frau schaut mich an. Und da ist wieder das Gefühl. Da stimmt ein bisschen nicht. Schwingige. Und ich sage, hallo, erstmal. Dann sagt sie, Gott hat mir heute etwas gezeigt. Ich sage, okay, ist immer gut, wenn Gott etwas zeigt. Ich habe einer Frau 2000 Stutz geschenkt. Uff. Passt auf eure Frauen auf. Annette war in der Stadt und hat eine Frau getroffen, hat mit ihr gesprochen und Gott hat Gottes Geist ihr gesagt, sie soll jetzt ihr 2000 Franken geben. Manchmal wünsche ich dir ungehorsame Frau, ich weiß. Annette hat das Postkärtchen genommen, am Automat kriegst du 1000 Stutz, also du musst reingehen, hat die 2000 Franken geholt und hat sie der Frau gegeben. Ich weiß nicht, wo diese Frau heute ist, keine Ahnung. Ich weiß, wo meine Frau ist. Ich habe die Postkärtchen gestrichen. Ich habe sie eine Woche in den Kasten gesperrt. Nein. Aber es war für mich, immer wenn sie die fröhlichen Sachen erlebt, muss ich nachher im Herz kämpfen. Und ich habe gekämpft, weil das war gerade das Geld. Es ist viel Geld. Aber es hat mich fast, und ich habe gesagt, Herr, du hast recht. Wenn meine Frau gehorsam ist, will ich jetzt nicht streiten. Es ist gut so. Aber es ist tatsächlich so, Gott hat uns immer wieder auch in Gemeinden, in denen wir unterwegs waren, gezeigt und wir haben gewusst, wir müssen dieser Person etwas geben. Das ist wichtig, dass das in unseren Köpfen bleibt. Wo sind wir jetzt da stehen geblieben? Okay. Mache dich zu einer Gebetserhörung. Das ist ganz wichtig. Beten ist super. Bad ist super. Herr, mein Bruder, der leidet, der hat kein Geld. Beten ist immer gut. Aber es gibt Momente, da ist Gebet am falschen Platz. Da sollte man das Portemonnaie aufmachen und nicht 3 Stunden beten, sondern in 5 Minuten das Problem lösen, ein Opfer bringen und dann war es das. Verstanden? Es menschelt da. Gut, okay. Hast jetzt der Mann gelacht? Du, okay. Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis. Kennt ihr das, wenn Gottes Geist eurem Geist Zeugnis gibt? Das sind die heiligen 10 Sekunden. Das sind die heiligen 10 Sekunden, die viele Leute in sich getötet haben. Gottes Geist kann sie nicht mehr erreichen. Diese 10 Sekunden, wo du weißt, ich soll's tun. Und dann kommt das Fleisch und diskutiert. Und der Gedanke ist weg, Gott sei Dank. Und du bist stolz, dass du gewonnen hast. Und Gott ist traurig, dass du wieder eine Chance vergehen lassen hast. Wenn Gott dir sagt, zahl ihm das Essen, dann zahl ihm das Essen. Wenn Gott dir sagt, bezahl ihm einen Anzug, ein Kleid, mach das, auch in der Gemeinde. Ein Mann kam mal auf mich zu, ich predige meistens ohne Krawatte und ohne Anzug. Und Gott hat ihm scheinbar gezeigt, er soll mir einen Anzug kaufen. Okay, ich habe den Anzug 3-mal angezogen. Aber, okay, Gott spricht zu dich, wie du bist. Wenn Gott dir sagt, dein Urlaubsgeld brauche ich jetzt an einem anderen Ort, dann tu's. Diese heiligen Sekunden bringen dich in dein Glaubensleben Millionen Kilometer weiter als Gebetsstunden, als Bibelstunden, als Predigen. Gehorsam ist der Schlüssel zu den Geheimnissen Gottes. Ich möchte ein Amen hören. Amen, so ist gut. Beim Geben kann man ruhig ein wenig kreativ werden. Es ist nicht allzu schwer, kreativ zu sein, wenn man den Leuten in die Augen schaut. ich bin einer Person sehr dankbar, die vor vielen, vielen Jahren kreativ war. Meine Frau ist gerade frisch zum Glauben gekommen, hat eine Jugendkonferenz besucht und der Referent hat vorne gepredigt und gesagt, es ist wichtig, das Wort Gottes zu haben, es ist wichtig, eine gute Übersetzung zu haben, es ist wichtig, dass du dich aus Gottes Wort ernährst. Kauf dir eine Bibel, wenn du noch keine hast. Okay. Und dann geht eine junge Frau namens Annette an den Büchertisch und dann sieht sie die mächtigen Bücher, die Bibeln. Und dann sieht sie die mächtigen Preisschilder. Okay, was kostet denn heute die Bibel? Die Bibel ist ja fast das teuerste Buch, das auf dem Büchertisch liegt. Was soll das? Ja, es ist Gottes Wort, es ist teuer. Sie hat das Buch in der Hand gehalten, diese Bibel. Und ein Mann sieht das, stellt sich zu und sagt, du, willst du diese Bibel? Es ist ein schönes Buch. Er sagt, ja. Er sagt, es ist viel zu teuer. Er sagt, komm mit an die Kasse. Ich zahle das. Was wäre aus Annette geworden, hätte dieses Wort Gottes nicht gehabt? Ich habe keine Ahnung. Aber dieses Wort Gottes hat Annette geprägt. Sie hat täglich drin gelesen, 3, 4, 6 Kapitel jeden Tag und hat das förmlich gefressen. Und Gottes Wort hat sich in ihr, hat sie zubereitet, dass ich sie auch finde. Okay. Liebe Leute, sei kreativ. Lasst euch eine Idee schenken. Es ist nicht so schwer. Du kannst den Leuten ins Gesicht schauen an Bücher. Ich hänge ja gar keinen Büchertisch. Lustig. Aber ihr könnt in einem Buchladen gehen und kauft mal 10 Bücher und gute CDs und Kassetten, wenn das noch möglich ist. Nein, gibt es glaube ich nicht mehr. Also verschenkt, verschenkt, verschenkt. Es ist so gut, Gottes Großzügigkeit zu spüren, wie es durch einen durchfährt. Und dann Leute, liebe Männer, ich weiß das. Männer haben so ein Geheimfach fürs Geld. Frauen können jetzt weghören, ich rede jetzt zu den Männern. Es gibt viele Männer, die haben so ein Geheimfach. Sie haben das gut aufgeräumt, alles Geld ist da und dann an einem Ort im Portemonnaie haben sie noch ein 20er, ein 50er oder ein 100er versteckt. Oder im Handyrücken. Oh Mann, sind die diskret. Nur der Cedric muss lachen. Und wenn der Mann dann beim Posten ist, beim Einkaufen, und er sieht etwas, wenn seine Frau ganz an einem anderen Ort ist, dann kommt das und sagt, das brauche ich. Diese Kopfhörer, diese CD, der Film. Und dann kommt das Fächli zum Tragen. Und dann kauft man das. Und zu Hause füllt man das Fächli wieder auf. Gott könnte sein, dass er auch mal will, dass du dieses Fächli brauchst. Das war jetzt zu den Männern. Zu den Frauen kann ich nichts sagen, weil die Welt der Taschen von Frauen erschließt sich mich nicht. Da komme ich nicht rein und nicht raus. Also da kann ich suchen, hey, da finde ich nichts. Okay, das wissen Frauen selber besser. Geht nicht nur in die Kirche, um euren Segen abzuholen. Kommt nicht einfach hier in die Kirche und sagt, Herr, hier bin ich brauche Heilung. Herr, ich bin da, lasst ihn Säcke fließen. Herr, ich möchte gerne noch eine Gabe mehr. Herr. Nein. Geht in den Gottesdienst mit der Bereitschaft, euch mitzuteilen, etwas von euch zu geben. Füllt zu Hause das Portemonnaie auf und werdet Scheinwerfer Gottes. Zum Beispiel. Du kannst beten, zeig mir jemanden, den ich segnen kann. Beschäftige dich mit der Gemeinde. Beschäftige dich mit dem, dass du bittest, Gott, zeig mir durch deinen Geist, wie die Leute sind, dass ich ihnen helfen kann, dass ich sie auf den richtigen Weg bringe. Zum Schluss, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus seinem Bösen. Könnt ihr jetzt Amen sagen? Das mache ich ja generell, viel in der Predigt, aber nach der Predigt nicht. Das wäre ein guter Schluss. Aber ein Thema als Evangelist kann ich dann doch nicht lassen. Was ist dein Preis? Was bist du wert? Vor vielen Jahren, weil ich von Annette so ein frühes Beispiel erzählt habe, erzähle ich auch von mir ein Beispiel, als ich noch ledig und unbefangen war. Ich war als junger Mann in der ganzen Europa unterwegs. Und ich war in London. Es war nicht die schönste Zeit meines Lebens im Rückblick. Ich habe so richtig alles gemacht, was man später aus dem Lebenslauf streicht. Aber ich war in London und in London war es so üblich, man musste fast in ein Museum. Kennt ihr das? Wenn der Druck entsteht, man muss dorthin. Man weiß gar nicht, wieso. Also ich als junger Mann mit langem Mantel, langen Haaren, okay, du musst in ein Museum. Und ich habe dann in London ein riesen Museum gefunden. Ich habe den Eintritt bezahlt, dann bin ich in dieses Museum hineingegangen. Und ich war, boah, kennt ihr das? Total überrascht. Das waren nicht nur Bilder auf A4. Das waren riesen Bilder, 15 Meter lang, 6 Meter hoch. Man konnte gar nicht alles erfassen, was auf diesen Bildern drauf war. Man musste weit weg, dass man dieses Bild überhaupt fassen. Ich war total niedergeschlagen. Boah. So ein Bild hätte hier gar nicht Platz. Das war der erste Raum. Und dann bin ich in den zweiten Raum gekommen. Liebe Leute, entartete Kunst. Ich habe ein zartes Gemüt. Ich mag Actionfilme, aber keine Horrorfilme. Aber entartete Kunst, das ist horrible. Pure Horror. Da siehst du Menschenkörper, die einen Affenkopf haben, die ein Kamel Beine haben, die also den Kindern müsste man die Augen zuhalten, um da durchzukommen. Schrecklich, schrecklich. Ich war froh, ich habe diese vielen Meter, diese 100 Meter hinter mir gelassen und bin dann in den Raum der Moderne gekommen. Ha, ganz was anderes. Viel Platz und ich habe gedacht, das ist eine Arbeitsstelle. Ist ja noch nichts fertig. Da findest du eine Leinwand, 6x4 Meter und in der Mitte hat es einen Fliegenschiss. Und du denkst, was soll das? Was soll das? Oder da gibt es Bilder, die, ja, da fehlt die Hälfte. Und dann steht immer dieser berühmte Satz, bewusst ohne Titel. Ja, wäre mir auch nicht eingefallen. Nur Mist. Nur Mist. Ich kann euch sagen. Und dann, als ich dann so viel Leeres gesehen habe, war ich doch ziemlich am Ende und bin dann noch rübergegangen in die Auktionshalle. Dann ist da so ein Bild von der entartete Kunst. Ein großes Bild. Ein Name, ich kenne ihn nicht. Und dann steht dieses Preisschild dort. 15 Millionen Pfund. Wie viel Mac können wir das gerne kaufen? So ein entartetes, versautes Bild, 15 Millionen Pfund. Und ich frage mich, ist es das wert? Ist so ein Schießbild, wo Leinwand nicht lohnt, wo der Rahmen grusig ist, wo Bilder, wo ich kann schlafen, ist so ein Bild das wert? 15 Millionen. Mir wurde später bewusst, viel später, es ist es wert. Wenn man einen Käufer findet, der dieses Bild kauft, ist es das wert. Unser Leben ohne Gott ist entartete Kunst. Im menschlichen Leben ist so viel Mist, Kacke. Es ist so viel Lügerei, so viel arges Gedankengut über andere Arbeitskollegen, so viel Neid, Hass, Zwietracht. Wir sind entartet. Wir haben die Herrlichkeit, wir sind wirklich das Letzte, was es überhaupt gibt. Ich würde so ein Bild nie den Rappen gehen. Und da gibt es einen Gott, der dich liebt, auch wenn du ein solches Bild bist. Du musst keine Angst haben. Du musst dich nicht schämen, denn dafür ist Jesus Christus gekommen. Es steht in der Bibel, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen geliebt, dass er gekommen ist, um sein Leben zu geben für dieses Scheißbild, für dieses verkackte Leben, für dieses entartete Leben, von Gott entartete Leben. Dafür hat Jesus Christus sein Leben gegeben. Was ist dein Preis? Dein Preis war der höchste, den man überhaupt bezahlen könnte. Mehr als 15 Millionen. Dein Preis hat Gottes Sohn das Leben gekostet. Das ist der Preis, den Jesus für dich bezahlt hat. Und so frage ich dich, wenn du Jesus Christus noch nicht kennst und wenn du Wenn du merkst, dass du ihn brauchst, wenn auch du jetzt Gottes Stimme in deinem Herz gehört hast, ich brauche das, ich bin das, dann lade ich dich ein, jetzt dann gleich zu mir zu kommen und dein Leben Jesus Christus zu geben. Und ich spreche jetzt genau auch in diese Gemeinde, weil ich nicht weiß, wo ihr steht in eurem Glauben. Und es ist auch falsch, wenn man von der Endatenkunst, wenn man Jesus Christus hat, wenn er uns befreit hat, wieder anfängt, in der Endatenkunst weiterzumalen. Sondern wir sind zu höheren Berufen, wir sind berufen, in den Werken Jesu Christi zu gehen. Amen. Amen. Die Predigt ist fertig, die Botschaft geht weiter, das seid ihr. Ja. Tut, was der Geist Gottes euch sagt. Wir stehen auf zum Segen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und dass du deinen Geist gibst, dass wir verstehen, dass unser Herz berührt ist, dass wir dazulernen. Und ich bitte dich, dass du uns in deinem Geist zur Großzügigkeit bringst. Herr, wir lieben dich und darum wollen wir dir wohlgefällig leben. Und so segne ich euch, ihr in Römlang, ihr Gemeinde, dass ihr stark seid in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke, dass ihr erlebt, dass Gottes Geist in eurer Mitte Zeichen und Wunder tut zu seiner Ehre, dass ihr erlebt, wie der Vater euch schützt als euren Schöpfer, dass Jesus euch vergibt als den größten Vergeber, den es gibt und dass der Heilige Geist in euch die Kreativität schenkt, großzügig zu sein nach seiner Art. Amen.